Eine Frau nach Gottes Gedanken. Studium von Richter 4 und 5. Ich lese aus Richter, Kapitel 4, ab Vers 1. Und die Kinder Israel taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und Ehud war gestorben. Da verkaufte sie der Herr in die Hand Jabins, des Königs der Kanaaniter, der in Hazor regierte. Und ein Heeroberster war Sisera. Und er wohnte in Haroshet Goyim. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn, denn er hatte 900 eiserne Wagen. Und er bedrückte die Kinder Israel 20 Jahre mit Gewalt. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in jener Zeit. Und sie wohnte unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel auf dem Gebirge Ephraim. Und die Kinder Israel gingen zu ihr hinauf zum Gericht. Und sie sandte hin und ließ Barak, den Sohn Abinoams, von Kedesh Naphtali rufen. Und sie sprach zu ihm, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Kindern Naphtali und von den Kindern Sebulon. Und ich werde Sisera, den Heerobersten Jabins, zu dir heranziehen, an den Bach Kishon, samt seinen Wagen und seiner Menge. Und ich werde ihn in deine Hand geben. Und Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht. Da sprach sie, ich will gewiss mit dir gehen, nur dass die Ehre nicht dein sein wird auf dem Weg, den du gehst, denn in die Hand einer Frau wird der Herr Sisera verkaufen. Und Deborah machte sich auf und ging mit Barak nach Kedesh. Und Barak berief Sebulon und Naphtali nach Kedesh. Und ihm nachzogen 10.000 Mann hinauf. Auch Deborah zog mit ihm hinauf. Heber aber, der Keniter, hatte sich von den Kenitern, den Kindern Hobabs, des Schwagers Moses, getrennt. Und er hatte seine Zelte aufgeschlagen bis an die Terebinte in Zaananin, das neben Kedesh liegt. Und man berichtete Sisera, dass Barak, der Sohn Abinoams, auf den Berg Tabor hinaufgezogen war. Da berief Sisera alle seine Wagen, 900 eiserne Wagen und alles Volk, das bei ihm war, von Haroshet Goyim an, von Haroshet Goyim an den Bach Kishon. Und Deborah sprach zu Barak, mach dich auf, denn dies ist der Tag, an dem der Herr Sisera in deine Hand gegeben hat. Ist nicht der Herr ausgezogen vor dir her? Und Barak stieg vom Berg Tabor hinab und 10.000 Mann mit ihm nach. Und der Herr verwirrte Sisera und alle seine Wagen und das ganze Heerlager durch die Schärfe des Schwertes vor Barak her. Und Sisera stieg vom Wagen herab und floh zu Fuß. Barak aber jagte den Wagen und dem Heerlager nach bis Haroshet Goyim. Und das ganze Heerlager Siseras fiel durch die Schärfe des Schwertes. Es blieb auch nicht einer übrig. Und Sisera floh zu Fuß in das Zelt Jaels, der Frau Hebers, des Keniters. Denn es war Frieden zwischen Jabin, dem König von Hazor, und dem Haus Hebers, des Keniters. Da ging Jael hinaus Sisera entgegen und sie sprach zu ihm, kehre ein, mein Herr, kehre ein zu mir, fürchte dich nicht. Und er kehrte ein zu ihr in das Zelt und sie bedeckte ihn mit einer Decke. Und er sprach zu ihr, lass mich doch ein wenig Wasser trinken, denn ich habe Durst. Und sie öffnete den Milchschlauch und ließ ihn trinken. Und sie deckte ihn zu. Und er sprach zu ihr, stelle dich an den Eingang des Zeltes. Und es geschehe, wenn jemand kommt und dich fragt und spricht, ist jemand hier? So sage, niemand. Und Jael, die Frau Hebers, ergriff einen Zeltpflock und nahm den Hammer in ihre Hand und sie kam leise zu ihm und schlug den Pflock durch seine Schläfe, dass er in die Erde drang. Er war nämlich vor Erschöpfung in einen tiefen Schlaf gefallen und er starb. Und siehe, da kam Barak, der Sisera verfolgte, und Jael ging hinaus ihm entgegen und sprach zu ihm, komm, ich will dir den Mann zeigen, den du suchst. Und er ging zu ihr hinein und siehe, Sisera lag tot da und der Pflock war in seiner Schläfe. So beugte Gott an jenem Tag Jabin, den König von Kanaan, vor den Kindern Israel. Und die Hand der Kinder Israel wurde immer härter über Jabin, den König von Kanaan, bis sie Jabin, den König von Kanaan, vernichtet hatten. Und Deborah und Barak, der Sohn Abinoams, sangen an jenem Tag und sprachen, weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preist den Herrn. Hört, ihr Könige, horcht auf, ihr Fürsten. Ich will dem Herrn singen, will singen und spielen. Dem Herrn, dem Gott Israels. Bis dahin. Wir sind hier in der Richterzeit. Wir stellen uns das heilsgeschichtliche Panorama vor Augen. Israel in Ägypten als Sklavenvolk. Es wurde schließlich 1606 durch Mose in die Freiheit geführt. Die 10 Plagen führten das ägyptische Reich zum Zusammenbruch. Das Volk konnte in die Freiheit ausziehen, zunächst in die Sinai-Wüste. Es war eine Reise von 3 Monaten. Sie kamen schließlich zum Fuß des Horeb in der Sinai-Wüste und Gott schloss einen Bund mit Israel. Den Bund vom Sinai. Und das war etwas ganz Neues, Grandioses, Neuartiges in der Heilsgeschichte. Von da an hatte Gott ein Volk, das er sein Volk nannte. Also Gott errichtete am Sinai eine Theokratie. Das bedeutet, in 2. Mose 19 wird das ja beschrieben, Gott sagt, ihr seid ein Königreich von Priestern. Das heißt also, Gott war der König über das Volk Israel. Und diese Königsherrschaft sollte so geschehen. Gott gab Israel zuerst die 10 Gebote und dann immer mehr. Mose übergab ja schließlich alle 5 Bücher Mose als Basis. Das Wort Gottes schriftlich. Das war etwas ganz Neues. Ein Volk, dass das Volk Gottes war, bekommt die Heilige Schrift, das Wort Gottes in die Hände. Und es war so, dass Mose auch noch den Psalm 90 dichtete, am Ende der Wüstenwanderung. Das wurde auch Israel übergeben. Und das Buch Hiob, das übergab er auch Israel. Das war die Bibel ab dem Auszug aus Ägypten. Und nach 40 Jahren Wüstenwanderung kam die neue Generation ins Land unter Josua. Das wird ja im Buch Josua beschrieben. Und es wird auch beschrieben, wie in den folgenden 6 Jahren das Land nach und nach in Besitz genommen wurde. Aber, so traurig, das Buch Richter schließt dann an, direkt an das Buch Josua, und beschreibt, wie in den Jahren darauf das Volk Israel sich von Gott entfernte. Und von da an begann Gott Richter zu erwecken. Und die sollten die Theokratie, also die Gottesherrschaft, weiterführen. Gott wollte also herrschen über Israel als König, und diese Herrschaft sollte erfolgen über das Wort Gottes. Das Wort Gottes sagte, was in dieser und in jener Schwierigkeit, wie da gehandelt werden soll. Gott wollte nicht Könige einsetzen. Er wollte der König sein, und darum hat er Richter benutzt. Die sollten einfach erklären anhand der Bibel, was Gott in diesem und in jenem Fall zu der und der Situation zu sagen hatte. Und diese ganze Richterzeit dauerte 450 Jahre. Das wird ganz klar so gesagt in der Predigt von dem Apostel Paulus in Antiochia, in Pisidien, in Apostelgeschichte 13. Das heißt also, wir haben im Buch der Richter 14 Richter aufgeführt. Also Richter, wenn ich das Männliche benutze, dann ist das auch für das Weibliche, ja? Denn Deborah war eine Richterin. Aber das Männliche im Deutschen kann je nachdem stehen für das Männliche und das Weibliche. Das hat man früher gewusst, heute muss man das erklären. Nicht wahr? Weil man das in der Schule nicht mehr lernt. Ist ja wirklich schlimm, wie die Sprachkenntnisse abnehmen. Ja, und er ist noch ideologisch gesteuert. Aber es geht dann im ersten Buch Samuel, das ist die Fortsetzung von Richter, im ersten Samuel geht es weiter. Dort finden wir dann noch einen 15. Richter nach Simson, dem letzten Richter im Richterbuch. Das war der Hohepriester Eli. Und danach kam Samuel. Eli wurde dann später abgelöst durch Samuel. Und das war der letzte Richter. So steht es in Apostelgeschichte 13. Gott gab ihnen Richter bis auf Samuel, den Propheten. Und von da an forderten sie einen König. Das wird so beschrieben in 1. Samuel 8 und eben auch in dieser kurzen Zusammenfassung der Heilsgeschichte durch Paulus in Apostelgeschichte 13. Und das war ein ganz schlimmer Moment. Für Samuel selber war das schwierig. Er hat wirklich sein Leben dem Herrn als letzter Richter völlig zur Verfügung gestellt, von seiner Kindheit an. Ein ganz erstaunlicher Mann, dieser Samuel. Und es war ihm ein Anliegen, eben dem Volk Israel das Wort Gottes nahezubringen und zu erklären, was Gott da und da und da meint, um eben diese Gottesherrschaft so weiterzuführen. Und dann schließlich kamen sie zu ihm, 1. Samuel 8, und sagten, wir wollen einen König. Und es war schlimm für Samuel, aber Gott sagt, sie haben nicht dich verworfen, sondern sie haben mich verworfen, dass ich nicht mehr König sein soll über sie. Und dann gab Gott ihnen eben das, was sie in ihrer Rebellion, in ihrem Aufstand gegen Gottes Plan forderten. Er gab ihnen einen König nach ihrem Herzen. Das war eben Saul, der schließlich nach 40 Jahren Königsherrschaft Israel in eine Katastrophe führte. In einen schrecklichen Krieg, in dem er dann auch stirbt durch Selbstmord in der Verzweiflung. Und die Feinde, die Philister, können große Teile des verheißenen Landes erobern und Israel daraus vertreiben. Bis dann schließlich Gott David einsetzt als König. Und das eigentlich schon während der Herrschaftszeit von Saul. Da sagt Gott zu Samuel, aber von sich aus, dass er David zum König salben soll. Warum plötzlich? Nun, es war so, Gottes Plan war also, über eine Zeitepoche hinweg, direkt vom Himmel über das Wort zu regieren als König. Und es war in Gottes Plan, dass einmal ein König nach seinen Gedanken, nicht nach den Gedanken der Menschen, König sein sollte und auch Stammvater des Messias. Seine Linie sollte zu dem vollkommenen König Israels und dann auch über alle Nationen führen, dem Messias. Aber das war eben nicht geplant schon in den 40 Jahren von Saul. Gott hatte seinen eigenen Zeitplan. Und darum muss man sagen, es war falsch, einen König zu fordern. Die Motive waren schon völlig falsch. Sie wollten nicht mehr ein besonderes Volk sein. Sie wollten sein wie alle heidnischen Völker auch. Und sie wollten auch jemanden haben, der sie führt, und sie müssen dann nicht mehr selber denken. Die Motivation war vollkommen falsch. Und das war eben ein Verwerfen der Herrschaft Gottes. Aber Gott hat dann schließlich schon einen Plan. Und das mit David, das wäre so oder so gekommen. Und es war ja auch angekündigt, schon Abraham gegenüber, dass einmal Könige von ihm abstammen werden. Aber wir sehen, es kann sein, dass man etwas wünscht zu einem Zeitpunkt, der nicht nach Gottes Plan ist, und es ist falsch. Und im Prinzip der gleiche Wunsch, aber aus richtigen Motiven, kann zu einem späteren Zeitpunkt richtig sein. Was können wir da lernen? Ja, aber jetzt, es geht uns ja um Deborah und um die Richterzeit. Und wir müssen also dieses Anliegen vor uns sehen. Gott wollte der König Israels sein. Und da brauchte es natürlich Männer, die bereit waren, diese Aufgabe als Richter in Hingabe an den Herrn zu erfüllen. Aber in der Zeit von Deborah war offensichtlich kein Mann bereit. In der Zeit von Deborah, da haben wir also eine Epoche, wo Männer ein Problem hatten, wirklich die Stellung als Mann einzunehmen. Das macht diese Geschichte so aktuell, weil wir leben auch in einer Zeit, wo viele Männer nicht mehr Lust, ich benutze bewusst verschiedene Wörter, nicht mehr Lust haben, aber auch nicht mehr Freudigkeit haben, wirklich Mann zu sein nach Gottes Gedanken. Und man muss dafür auch etwas Verständnis aufbringen. Wenn man ständig hört auf der Arbeit, Frauenquote, nein, nicht der, sondern da muss jetzt eine Frau hin. Und man ständig auch gehört hat von gewissen Feministinnen, dass eigentlich das Weibliche höher ist als das Männliche. Und es gibt noch viele solche Sprüche. Und man merkt irgendwie, wenn man als Mann Führung und Verantwortung übernimmt, das ist gar nicht unbedingt erwünscht. Das finden auch gar nicht alle toll. Und dann ist es eben, wenn man nicht ein Tyrann ist und wenn man nicht selbstverliebt ist und wenn man nicht die Neigung zu einem Machtmenschen hat, dann ist es eben als Mann sehr schnell so, dass man sich sagt, ja, dann ziehe ich mich einfach ein bisschen zurück. Ich will mich ja nicht aufdrängen. Ja, also wir haben eine sehr schwierige Zeit für Männer. Den richtigen Platz in der richtigen Art und Weise, die Verantwortung und die Führung, wie Gott das möchte, zu übernehmen. Und es ist ja so, dass das Wort Gottes im Alten und im Neuen Testament klar lehrt, dass es Gottes Gedanken war, dass die Menschen eben Menschen sein sollen als Mann und Frau. schlage auf 1. Mose 1. Vers 26 im Schöpfungsbericht. 1,26, und Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bild, nach unserem Gleichnis. Und sie sollen herrschen über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über das Vieh und über die ganze Erde und über alles Gewürm, das sich auf der Erde regt. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Also Gott erschafft den Menschen, und zwar zwei Menschen, einen Mann und eine Frau. Und es ist so, in Vers 27, wo es heißt, im Bilde Gottes schuf er ihn, Mann und Frau schuf er sie. Die Elberfelder hat dort eine Fußnote, Nummer 3, und da steht wörtlich männlich und weiblich. Also steht nicht wörtlich Mann und Frau da, sondern männlich und weiblich. Warum? Zachar und Nekeva, um zu betonen, um das Geschlecht noch mehr zu betonen. Also Gott hat die Menschheit aufgebaut, männlich und weiblich. Und Mann und Frau sollten die Verantwortung über die Schöpfung übernehmen und darüber regieren, haben wir gelesen. Beide. Also der erste Mensch wurde geschaffen als ein König. Der erste Mann. Und die Frau wurde geschaffen als eine Königin. Aber es ist so, in Kapitel 2 werden uns mehr Details mitgeteilt über die Schöpfung des Menschen, und da erfahren wir, zuerst wurde der Mann erschaffen und dann die Frau. Im Neuen Testament, in 1. Korinther 11 und in 1. Timotheus 2, wird daraus klar lehrmäßig abgeleitet, daraus folgt, dass der Mann die Führungsaufgabe bekam. Nicht die Frau, sondern der Mann. Sie beide haben eine große Verantwortung als König und Königin, aber die Hauptführung und Hauptverantwortung sollte der Mann haben. Das ist nicht erst etwas, was durch den Sündenfall so wurde. Nicht wahr? In 1. Timotheus 2 wird einerseits begründet durch die Schöpfung, die Führungsaufgabe des Mannes, aber auch durch den Sündenfall wird begründet, dass der Mann die Führung übernehmen soll. Und manche haben daraus fälschlicherweise abgeleitet, dass dieser Führungsauftrag kam erst durch den Sündenfall. Das ist falsch. Und ich will gleich erklären, wie man 1. Mose 3 korrekt verstehen muss, wo Gott nach dem Sündenfall sagt, Vers 16, zu der Frau sprach er, ich werde die Mühsal deiner Schwangerschaft sehr mehren. Mit Schmerzen sollst du Kinder gebären. Und jetzt, und nach deinem Mann wird dein Verlangen sein. Er aber wird über dich herrschen. Jetzt könnte man als Bibelleser denken, wieso steht das hier? Die Frau hat einerseits Liebesverlangen zu ihrem Ehemann und der Mann soll herrschen. Es passt irgendwie nicht zusammen. Ja, und wenn man jetzt dem näher nachgeht, ist es effektiv so, das Wort Verlangen, Teshuka auf Hebräisch, hat den Sinn von einengen. Also Verlangen haben, einzuengen. Da wird eigentlich die Wurzel des Feminismus als Folge des Sündenfalles hier erklärt. Die Tendenz der Frau, den Mann einzuengen und zu beherrschen. Und dann wird korrigierend gesagt, er aber soll über dich herrschen. Also es geht hier nicht um das Liebesverlangen. Noch ein Beweis dafür, in 1. Mose 4, dort heißt es doch in Vers, im Zusammenhang mit Kain, der sich überlegte, ob er seinen Bruder ermorden soll. Da warnt ihn Gott und sagt in Vers 7, ist es nicht so, dass es, er hatte ein gesenktes Gesicht, und Gott sagt, dass es ein Gesicht sich erhebt, wenn du Recht tust. Und wenn du nicht Recht tust, so lagert die Sünde vor der Tür. Und nach dir wird ihr Verlangen sein, du aber sollst über sie herrschen. Das ist die korrekte Übersetzung. Also hier geht es um das Verlangen der Sünde, die vor der Tür lagert, wie ein Löwe, um Kain zwischen die Pranken zu nehmen und ihn zum Mörder zu machen. Aber er soll eben sich entscheiden gegen das Böse. Also, nach dir wird ihr Verlangen sein, das ist genau die gleiche Ausdrucksweise. Das Verlangen, dich einzuengen, dich zu beherrschen. Du aber sollst über die Sünde regieren. Übrigens, auch da der gleiche Ausdruck. Er aber wird über dich herrschen, 1,3,16. Du wirst oder sollst über sie herrschen. Das bezieht sich effektiv auf die Sünde. Nicht etwa auf Abel oder so. Ja, also, es geht hier, Verlangen einzuengen. Und wichtig, das Wort herrschen hier, Maschal, das ist nicht tyrannisch herrschen, aber eben Verantwortung übernehmen, um zu leiten. Und so lehrt das Alte Testament, die Führungsaufgabe des Mannes ist von Gott gewollt in der Schöpfung und nochmals bestätigt nach dem Sündenfall. Und der Sündenfall kam ja eben gerade in dem Zusammenhang, dass die Ehefrau eine grundsätzlich wichtige Entscheidung selber gefasst hat. Nicht wahr? Adam hatte ja, wie 1. Mose 2 sagt, die Gebote Gottes bekommen, bezüglich unter anderem des Baumes der Erkenntnis. Eva wurde erst nachher erschaffen. Also er musste ihr das dann alles erklären. Aber als die Schlange kam, Satan hat eine Schlange missbraucht, und als die Schlange kam, da hat Eva entschieden, ich breche den Bund Gottes mit Adam. Und hat nicht einmal mit dem Mann gesprochen. Erst nachher hat sie ihn aufgefordert, jetzt das Gleiche zu tun, wie sie entschieden hat. Und das geht natürlich nicht. Nicht wahr? Eine Frau kann nicht sagen ihrem Mann, wenn er heimkommt, du, ich habe heute Nachmittag ein neues Haus gekauft. Es geht schon nicht, ja? Es gibt so viele Dinge, die muss sie selber entscheiden, nicht wahr? Die in ihrem Aufgabebereich sind. Aber so wichtige, grundsätzliche Dinge, die muss man besprechen miteinander. Und da muss der Mann auch die Führung übernehmen. Aber darum wird das korrigiert. Dein Verlangen wird sein, deinen Mann einzuengen, zu beherrschen. Er aber soll eben führend, leitend regieren. Ja, also das ist das Grundprinzip. Und nun sehen wir in Richter 4, da haben wir eine Zeit, wo Männer sich zurückgezogen haben. Ganz ähnlich wie heute, viele Männer ziehen sich zurück. Das ist ein Problem. Am Arbeitsplatz, in der Gemeinde und in allen möglichen Bereichen der Verantwortung. Immer wieder sieht man das. Und da war eine Frau, Deborah, die sich überlegt, was soll ich machen? In einer Zeit, in der kein Mann bereit ist, anhand der Bibel zu zeigen, was man hier und hier tun muss. Und sie war bereit, ich mach das. Aber die hat sich wirklich überlegt, wie kann ich das machen, ohne dass ich meine meine Stellung als Frau nach Gottes Plan nicht aufgebe. Und es war ja so, typischerweise sind die Richter im Stadttor aufgetreten. Das sehen wir schon in 1. Mose 19. Lot war Richter in Sodom und er saß im Tor, im Stadttor. Er wurde zwar nicht richtig ernst genommen. Man sagt ihm später im Kapitel, dieser Fremde ist gekommen, um den Richter zu spielen. Er wollte eben über das Richteramt in Sodom, wollte er einen guten Einfluss nehmen auf die Stadt und auf diese Unmoral. Das war ihm ein Anliegen, aber er hatte von Gott nicht den Auftrag bekommen. Darum ging alles schief. Ich stand gerade vor einigen Tagen in Sodom. Alles dort ist übersät mit Asche. Weiße Asche. Bis zu 1,5 Meter tiefe Ascheschicht. Alles wurde verbrannt. Und auch der Friedhof, der übrigens Platz bietet oder Platz bot für 500.000 Menschen. Man hatte mich aus der Umgebung offensichtlich die Toten nach Sodom gebracht, auch aus Gomorra. Ich war auch in Gomorra mit meiner Frau zusammen. Und dort gibt es keine Gräberfelder. Ja, warum? Man hat sie zur Hauptstadt gebracht, nach Sodom. Und eben diese Stadt wollte Lot noch etwas retten. Ich habe übrigens auch Tonscherben von Gefäßen gefunden. Und hätte sie liebend gerne nach Hause genommen, aber es gibt da gewisse staatliche Regelungen. Muss ich sie halt dort zurücklassen. Aber es war klar, das sind alles Tongefäße aus der frühen Bronze, also 4000 Jahre alt. Weil nachher wurde Sodom nicht mehr aufgebaut. Die ältesten Dinge, die man dort findet, das ist einfach frühe Bronze. Ja, aber eben, da wollte Lot noch etwas reinbringen, war Richter im Tor. Und auch im Buch Ruth sehen wir gerichtliche Angelegenheiten in Bethlehem, die wurden im Stadttor behandelt, Ruth 4. Aber Deborah sagte sich, nein, ich mache das anders. Ich mache das bei mir zu Hause. Also die Leute können kommen, ich sage ihnen, was in der Bibel steht, zu dem und dem. Aber ich mache das nicht im Stadttor, um einfach ein Zeichen zu setzen. Und so haben wir gelesen in Richter 4, Vers 4. Und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots, richtete Israel in jener Zeit. Und sie wohnte, übrigens in der Fußnote erklärt die Elbefelder, saß zu Gericht unter der Deborah-Palme zwischen Rama und Bethel. Nicht im Stadttor, sondern unter einer Palme. Und sie hat sich da etwas überlegt. Wir sind ja hier auf dem Bergland zwischen Bethel und Rama. Das ist also heute sogenanntes besetztes Westjordanland, wie die Welt sagt. Aber das war Kernland Israels und da war sie auf dem Bergland. Dort wachsen keine Palmen. Normalerweise. Denn ökologisch gehören die Palmen in Israel an andere Orten. Zum Beispiel unten in der Arava bei Jericho. Wunderbar, da wachsen sie. Und dort ist ja auch der Kibbutz Almog. Der hat etwa 15.000 Dattelpalmen. Das ist der größte Bestand in Israel. Dort unten, das ist die ideale Stelle, um Palmen zu züchten. Wir lesen in der Bibel auch von Palmen in En Gedi, in der Oase am Toten Meer. Ja, und es gibt noch andere Orte, aber gerade dort im Bergland nicht. Und darum, wenn man die Bibel mit biologischen Augen liest, man kann sie mit ganz verschiedenen Augen lesen, mit historischen Augen, mit biologischen Augen, mit astronomischen Augen und so weiter. Und natürlich mit dem Herzen der Liebe zu Gottes Wort. Aber das kann alles geknüpft sein, auch mit Biologie. Und da muss man sagen, also eine Palme, die sah man von Weitem dort auf dem Bergland. Alle, die da kamen ins Bergland von Ephraim, die wussten, ah, dort wohnt die Deborah. Die hat sich also das so gut überlegt, wie mache ich das, dass die Leute wissen, wo sie hinkommen können, aber nicht im Stadttor. Ich setze ein Zeichen. Ich verlasse nicht den Platz als Frau, aber ich will das tun für den Herrn. Und es wird ja gesagt, Deborah, eine Prophetin. Also der Herr hat diese Frau benutzt, um sein Wort weiterzugeben. Und es ist so, in 1. Korinther 11 lesen wir, jede Frau, die betet oder weissagt, mit unbedecktem Haupt entehrt ihr Haupt. Ja, ich spreche jetzt nicht über die Bedeutung der Kopfbedeckung, aber es geht mir darum zu sagen, dort steht jede Frau, die betet oder weissagt. Und weissagen, das ist das Wort für prophetisch reden. Ja, nun ist es so, dass in der Bibel das Wort prophetisch reden gebraucht wird. Einerseits für neue Offenbarungen und oft gerade im Blick auf die Zukunft. Das ist vorbei. Offenbarung 22, das letzte Kapitel der Bibel, sagt am Ende dieses letzten prophetischen Buches der Bibel, wer jetzt noch etwas hinzufügt zu diesem Buch, das die Bibel abrundet, dem wird Gott von den Plagen hinzufügen. Also man kann keine neue Prophetie bringen. Also, es ist aber so, in 1. Korinther 14 wird Weissagung in einem weiteren Sinn definiert, und zwar in 1. Korinther 14, Vers 3. Wer aber weissagt, redet den Menschen zur Erbauung und Ermahnung und Tröstung. Also Weissagen bedeutet, sich von dem Heiligen Geist leiten lassen in dem, was man vom Wort weitergibt. Und zwar so, dass es eben denen, die zuhören, zur Erbauung beiträgt, dass sie im Glauben aufgebaut werden, und Ermahnung, also eine Korrektur gibt, und dann auch Tröstung vermitteln, durch den Heiligen Geist geleitet. Ja, und diese Art, die ist möglich für jeden Mann. Der 1. Korinther 11 sagt, jeder Mann, der betet oder weissagt, indem er etwas auf dem Haupt hat, entehrt sein Haupt. Aber es geht darum, jeder Mann kann im Prinzip beten und weissagen. Das heißt, sich vom Herrn leiten lassen, das richtige Wort zum richtigen Moment weiter zu sagen. Und jede Frau auch. Allerdings, in 1. Korinther 14, 34 wird gesagt, in den Gemeindezusammenkünften sollen die Frauen nicht sprechen. Also, das ist nicht ein Gegensatz zu Kapitel 11, sondern es gibt eben Orte, wo das sehr wohl möglich ist. Zum Beispiel Apostelgeschichte 18. Nach der Synagoge haben Aquila und Priscilla zusammen Apollos eingeladen und beide miteinander als Ehepaar haben ihm den Weg Gottes genauer ausgelegt. Zu Hause. Das ist etwas ganz anderes. Sie war nicht eine Predigerin in der Gemeinde und auf der Kanzel. Aber sie hat sich benutzen lassen. Und ganz schön, in der Apostelgeschichte wird ja auch Philippus erwähnt. Und von ihm heißt es, er hatte 4 Töchter, die weissagten. Alle ledig. Das waren also ledige junge Frauen, die sagten sich, ich möchte mich vom Herrn gebrauchen lassen, das richtige Wort zur richtigen Zeit weiterzugeben. Das ist wirklich etwas Schönes, wenn man als Vater sagen kann, ich habe 4 Töchter und alle weissagen. Nicht das Wichtigste ist, dass sie verheiratet sind, sondern die wollen dem Herrn dienen. Und dazu möchte ich 2 Stellen auch lesen aus Sprüche 15. Vers 23 Ein Mann hat Freude an der Antwort seines Mundes. Und ein Wort zu seiner Zeit, wie gut, das ist Weissagung. Also, wenn man sich vom Herrn bewusst leiten lassen will, das richtige Wort in einer Karte, die man jemandem schreibt, oder im persönlichen Gespräch mit jemandem in der Gemeinde, in der Pause, oder es gibt so viele Möglichkeiten, das richtige Wort zur richtigen Zeit. Wie gut. Und dann noch Sprüche 25, Vers 11. Man stelle sich eine Schüssel vor, aus Silber, und darin Äpfel, die aus Gold sind. Und da heißt es, goldene Äpfel in silbernen Prunkgeräten. So ist ein Wort geredet zu seiner Zeit. Diese Deborah war eine Prophetin. Es war eine Frau, die also wirklich das Anliegen hatte, das richtige Wort der richtigen Person zum richtigen Zeitpunkt zu sagen. Und sie wird dann genannt, ich gehe zurück zu Richter 4,4, und Deborah, eine Prophetin, die Frau Lapidots richtete Israel. Ja, sie ist die Frau Lapidots. Was erfahren wir sonst noch über Lapidot? Nichts. Er war der Mann von Deborah. Ist das nicht traurig? Ein Ehepaar, aber geistlich sind sie einfach nicht gleich ausgerichtet. Das gibt's. Wir haben in der Schrift so schöne Beispiele von Ehepaaren, die wirklich miteinander am gleichen Strick ziehen, auch in geistlicher Hinsicht. Und wir wissen nicht, wie es gekommen ist. Ob sie damals, als sie jünger war, eben einem Mann Ja gesagt hat, der zwar zum Volk Gottes gehörte, aber nicht den gleichen Eifer hatte wie sie. Das wird nicht gesagt, darum kann ich es auch nicht unterstellen. Ich meine, wir wissen auch bei Hiob nicht, wie war das? Ein Mann, der vorgestellt wird als so dem Herrn hingegeben. Aber wenn dann seine Frau erwähnt wird, dann war es in dem Moment, als er ganz unten war, sagt sie ihm, sage Gott, lebe wohl und stirb. Das war jetzt nicht gerade das, was er brauchte. Denn er war ja dran, dass sein Rückengrat, geistlich gesprochen, hätte gebrochen werden können. Und dann sagt sie das. Und dann wird sie später in den Reden Hiobs wieder erwähnt. Er sagt, dass der Mundgeruch wegen seiner Krankheit so schrecklich ist, dass er widerlich ist für seine Frau. Das ist schon verständlich. Er hatte die Pest. Also wenn man all die Kennzeichen im Buch Hiob zusammennimmt, wie die Krankheit beschrieben wird, mit der Haut, die schwarz wurde, hohem Fieber, Bewusstseinstrübung und so weiter. Die Diagnose ist klar, das war Pest. Und wir sagen doch manchmal, das stinkt wie die Pest. Aber es ist schon traurig, wenn die Frau erwähnt wird, dass er ganz übel roch mit seinem Mundgeruch. Sonst wird sie nie mehr erwähnt. Also irgendwie, das Ehepaar war schon sehr ungleich. Das heißt, in Kapitel 1 wird sie schon indirekt erwähnt, denn sie hat ja schließlich die 10 Kinder geboren. Diese 7 Söhne und 3 Töchter. Und natürlich auch in Kapitel 42 am Schluss, als Hiob alles doppelt zurückbekam und auch wieder 10 Kinder haben durfte. Das war natürlich, das geht nicht als Mann allein. Ja, Männer sind eben nicht gebärende Personen. Ja, ich spiele an, nicht wahr? Ich mache mich ein bisschen lustig über Menschen, die alles, was Gott erschaffen hat und wunderschön eingerichtet hat, einfach kaputt reden und kaputt machen wollen. Und ein sehr ungleiches Ehepaar. Die Frage ist, wie kam das bei Hiob? hatte er eben damals, als er dann heiratete, eben sich doch nicht überlegt, es müsste eine Frau sein, die mit ihm wirklich am gleichen Strick zieht? Oder was war geschehen? Oder hat sie sich später anders entwickelt? Das gibt's auch. Also jedenfalls, bei Deborah sehen wir, sie war die Frau Lapidots, aber der hatte sich nicht überlegt, ich könnte ja die Richteraufgabe übernehmen. Und sie hat's gemacht. Aber sie hat sich überlegt, wie mache ich das, dass es gut ist. Und dann, Vers 6, Deborah schickt eine Gesandtschaft zu Barak, Ben Avinoam von Kedesh Naphtali. Und sie lässt ihm eine Botschaft, die der Herr ihr gegeben hat, ausrichten. Und zwar, hat nicht der Herr, der Gott Israels, geboten, geh hin und zieh auf den Berg Tabor und nimm mit dir 10.000 Mann von den Kindern Naphtali und von den Kindern Sebulon. Und ich werde, und so weiter. Das heißt also, dieser Barak hatte von Gott einen Ruf bekommen, die Verantwortung zu übernehmen und Israel in dieser schlimmen Situation, nicht wahr? Wir haben gesehen, wegen der Sünde Israels hat Gott zugelassen, dass die Kananiter unter König Jabin von Hazor Israel 20 Jahre brutal unterdrückt haben. Und damit wollte Gott das Volk aufrütteln und zur Umkehr bringen. Und da hat er bei Barak den Auftrag bekommen, jetzt soll er dieser Fremdherrschaft ein Ende setzen. Und er hat das einfach nicht gemacht. Deborah schickt eine Gesandtschaft und erinnert ihn, der Herr hat doch dir so und so gesagt und einen klaren Auftrag gegeben auf den Tabor und da mit 10.000 Mann. Und jetzt erinnert sie ihn daran. Das war auch eine persönliche Nachricht, die sie übermitteln ließ. Und dann sehen wir, wie er reagiert hat in Vers 8. Und Barak sprach zu ihr, wenn du mit mir gehst, so gehe ich. Wenn du aber nicht mit mir gehst, so gehe ich nicht. Das ist doch unglaublich. Was für ein Mann ist das? Der sagt, ich mache einfach nicht das, was der Herr sagt. Aber wenn du, Deborah, mich unterstützt und mit mir gehst, dann mache ich, was der Herr gesagt hat. Und jetzt für sie wieder schwierig. Wie soll ich da reagieren? Und sie war die Frau Lapidots. Und sie sagt ihm, ich will gewiss mit dir gehen. Nur, dass die Ehre nicht dein sein wird, sondern eine Frau wird die Ehre bekommen. Die Ehre des Sieges. Also sie sagt, gut, ich mache das. Ich werde niemals General der israelischen Armee. Das mache ich nicht. Aber den General unterstützen, ja, das mache ich. Ich war die Frau, wurde nach Adam erschaffen. Und Gott sagt, gerade vor der Erschaffung, ich will ihm eine Hilfe schaffen. Die Frau war erschaffen worden nicht mit der Führungsaufgabe, wie der Mann, der die Gebote Gottes direkt bekam und den Auftrag, aber als Ausfüllung, als Ergänzung. Und ganz wichtig, das Wort Hilfe ist nicht das Wort Gehilfin. Gott hat Eva nicht als Putzfrau geschaffen. Obwohl Putzen auch dazu gehört. Also nicht das Gleiche. Nicht wahr? Sondern als Hilfe. Und ganz wichtig, das Wort Äser, das wird zum Beispiel in den Psalmen auch gebraucht für Gott, der unsere Hilfe ist. Ja, und wenn Gott also so genannt wird, dann bedeutet das eben nicht Gehilfe, aber es bedeutet Hilfe. Ich gebe das an in Psalm 70, Vers 6. Ich aber bin elend und arm. O Gott, eile zu mir. meine Hilfe. Und Hilfe ist hier wirklich das Wort Äser. Und so war Eva erschaffen, um zu ergänzen, auszufüllen. Und es ist ganz wichtig, manchmal unverheiratete Frauen könnten sich sagen, irgendwie verpasse ich ja die Aufgabe als Frau. Eva wurde erschaffen als Ehefrau. Und wenn man nicht verheiratet ist, ja, dann verpasse ich ja meinen Auftrag. Nein, diese Aufgabe, eben Führungsaufgabe zu übernehmen, gilt auch für Männer, die nicht verheiratet sind. In ganz verschiedenen Bereichen. Und auch in der Gemeinde. Älteste können sie nicht sein, da müssen sie verheiratet sein. Aber es ist nicht die Aufgabe des Ältesten als einzige Aufgabe der Führung. Es gibt auch andere Dinge, wo man leiten muss, zum Beispiel in der Jugendarbeit. Das ist nicht ein Ältestendienst, zwingend, sondern es geht um Führung. Also das gilt auch als Unverheiratete und als Frau, nicht nur als Ehefrau, sondern überhaupt sich zu sagen, wo kann ich ausfüllen, ergänzen, beitragen, da, wo die Lücke ist. Und so hat sie gesagt, ich gehe mit dir, General, aber Gott wird da auch handeln. Und deine Nichtbereitschaft, wirklich führen zu wollen von Herzen, das wird er so beantworten, dass eine Frau die Siegerin wird. Und tatsächlich, wir haben das gelesen, Jael besiegt Sisera. Und zwar eine Frau, die zu Hause ihre Aufgabe erfüllte. Und sie hatte auch eine schwierige Ehe. Sie war mit Heber verheiratet. Einem Keniter. Keniter, das sind Nachkommen von Moses Schwiegervater, Jethro. Und von dem Schwager von Hobab, von dem Schwager von Mose. Und diese Keniter sind mit Israel gegangen bis ins verheißene Land und haben dort auch Wohnsitz genommen. Also die waren klar pro Israel. Aber Heber hat sich dann abgesetzt von denen, hat auch einen neuen Wohnsitz gesucht und die Kanaaniter sahen in ihm Verbündete. Also Verbündete als Feinde Israels. Aber Jael ist innerlich nicht diesen Weg ihres Mannes gegangen. Und sie war treu in ihrer Aufgabe. Und dann kommt eben nach dieser Schlacht vom Tabor runter, sind die Israeliten als Armee gegangen, dann in der Hamagedon-Ebene, das ist die Ebene unterhalb vom Tabor. Dort sind sie der Armee von den Kanaanitern unter Sisera, dem General, begegnet. Und ich werde noch erklären, warum die dann ein Problem hatten mit ihren 900 eisernen Wagen. Das war der militärische Vorteil damals. Aber es kam dann alles ganz anders, nämlich aus Kapitel 5, aus dem Lied von Deborah und Barak, erfahren wir, es begann ganz schrecklich zu regnen. Und zwar so, dass der Bach Kishon, da unten am Fuß vom Karmelgebirge, in der Hamagedon-Ebene, dass der eine Überschwemmung verursachte und dann versumpfte dieses fruchtbare Land der Ebene Hamagedon oder Jezreel-Ebene. Und dann hatten diese Wagen natürlich ein Problem, wie russische Panzer in der Ukraine. Wenn da plötzlich alles so verschlammt ist, dann stecken die fest und kommen nicht mehr weiter. Und der militärische Vorteil ist vorbei mit diesen modernen oder halbwegs modernen sowjetischen Panzern. Das war so mit diesen Wagen. Und so konnte Israel schließlich die ganze Heeresmacht besiegen und der General konnte zu Fuß fliehen. Und da kommt er da zu Hebers Zelten und denkt, die sind ja mit uns, den Feinden Israels. Und Jael nimmt ihn auf, er möchte gern Wasser trinken, sie gibt ihm Milch. Und jetzt, in der Schweiz hat es lange eine Werbung gegeben, die hieß, Milch macht müde Männer munter. Und wie so oft in der Werbung, es ist vollkommen falsch. Es stimmt nicht, denn Milch eignet sich als Schlafförderer. Und zwar, es gibt ein Enzym, das schlaffördernd ist. Und nun, er hat Milch gefordert, das wird auch im Deborah-Lied dann wiederholt. Ich lese, Richter 5, 24. Gesegnet vor Frauen sei Jael, die Frau Hebers des Keniters, vor Frauen in Zelten gesegnet. Wasser verlangte ihr, Milch gab sie. In einer Schale der Edlen reichte sie geronnene Milch. Ihre Hand streckte sie aus nach dem Pflock und ihre rechte nach dem Hammer der Arbeiter. Und sie hämmerte auf Sisera ein, zerschmetterte sein Haupt und zerschlug und durchbohrte seine Schläfe. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich, viel lag da. Zwischen ihren Füßen krümmte er sich, viel da, wo er sich krümmte, fiel ihr überwältigt. Unglaublich, nicht wahr? Also, der war ja so erschöpft, nicht wahr? Im Krieg. Und dann muss er zu Fuß fliehen. Und dann kommt er erschöpft an und dann gibt sie ihm noch Milch und der Schlaf wird noch mehr gefördert und dann besiegt sie ihn. Aber nicht, indem sie als eigene Generälin Frau im Generalsrang da in den Krieg eingetreten wäre, sondern sie war zu Hause und mit den Mitteln zu Hause hat sie den Feind besiegt. Und so wurde die Ehre dieser Frau Jael zuteil. Und Barak musste sich überlegen, warum hat Gott das so gemacht? Und er musste sich überlegen, ist doch eigentlich schon schlimm. Ich war nicht bereit, dem Herrn einfach schon aufs erste Mal zu gehorchen und die Verantwortung zu übernehmen. Und als ich dann nochmals ermutigt wurde von eben einer Frau, die Hilfe war in Israel, dann sagte ich, ja, wenn du mitkommst, dann gehe ich und sonst gehe ich nicht. Das geht gar nicht. So traurig. Aber Gott hat Israel dennoch in seiner Gnade von diesen Feinden befreit. Und dann haben Deborah und Barak zusammen ein Lied gesungen, haben wir gesehen, Kapitel 5. Und jetzt möchte ich da nochmals lesen, und zwar in Vers 2. Weil Führer führten in Israel, weil freiwillig sich stellte das Volk, preist den Herrn. Das wird ja hier ganz anders dargestellt. Führer haben geführt. Und jetzt habe ich doch die ganze Zeit versucht zu erklären, wie die Männer allgemein ein Problem hatten mit Verantwortung übernehmen. Ja gut, man muss noch ein bisschen weiterlesen. Ich lese jetzt ab Vers 4 bis 5. Dort wird die Wiederkunft Christi in Macht und Herrlichkeit beschrieben. Also sie schaut als Prophetin Deborah ganz in die Zukunft, wo der Herr den letzten Sieg erringen wird, als Vorgeschmack für den Sieg, den Barak und Deborah mit Jael errungen hatten. Aber dann in Vers 6 sagt sie, in den Tagen Schamgars, des Sohnes Anats, das war ein früherer Richter, in den Tagen Jaels ruhten die Pfade und die Wanderer betretener Wege gingen krumme Pfade. Was heißt das? Es war so, die Israeliten hatten nicht mehr den Mut, auf den normalen Wegen spazieren zu gehen und zu wandern, weil sie immer damit rechnen mussten, die Kanaaniter greifen sie an und bringen sie um. Und darum haben sie überall Umwege und Schleichwege gesucht. Nochmals, in den Tagen Schamgars, des Sohnes Anats, in den Tagen Jaels, ruhten die Pfade. Man hat sie nicht benutzt. Und die Wanderer betretener Wege, also der üblichen Wege, gingen krumme Pfade. Irgendwo Umwege, wo man ungesehen durchgehen konnte. Weiter, Vers 7. Es ruhten die Landstädte in Israel. Sie ruhten, bis ich, Deborah, aufstand. Bis ich aufstand, eine Mutter in Israel. Eben, das ganze Volk war verängstigt, mutlos. Niemand übernahm Führung, bis eine Frau aufstand und sagte, ich mache, was der Herr will, aber ich versuche es so zu machen, dass es richtig bleibt. Schön, nicht wahr? Und dann sieht man, wie sie sich sieht. Sie sah sich nicht als eine Vaterfigur, sondern als eine Mutter. Eine Mutter für Israel. Und solche Frauen brauchen wir in den Gemeinden, die nicht Väter sein wollen, sondern Mütter. Ganz etwas Eindrückliches. Und dann heißt es weiter, Israel erwählte neue Götter. Da war Kampf an den Toren. Wurde wohl Schild und Lanze gesehen unter 40.000 in Israel. Weil Israel Götzendienst beging, da wurde es eben schwierig und Gott hat zugelassen, dass sie eben bekriegt wurden von den Feinden. Aber dann Vers 9 lesen wir. Mein Herz gehört den Führern Israels. Denen, die sich freiwillig stellten im Volk, preist den Herrn. Nun, wir haben gesehen, niemand stand auf, bis Deborah aufstand. Aber als sie aufstand, hatte sie weitere Männer motiviert, die sagten sich, was ist eigentlich mit uns los? Wenn eine Deborah sich so dem Herrn hingibt, warum wir nicht? Und darum haben dann plötzlich doch Männer begonnen, ihre Aufgabe zu übernehmen. Und jetzt hätte natürlich bei Deborah ein Problem entstehen können. Ja, jetzt, wo ich aufgestanden bin, jetzt kommen die. Aber die freut sich darüber, dass Männer endlich ihren Platz einnehmen. Und darum sagt sie, mein Herz gehört den Führern Israels, denen, die sich freiwillig stellten im Volk, preist den Herrn. Und Vers 12. Wach auf, Deborah. Wach auf, sprich ein Lied. Und dann macht sie Mut. Mach dich auf, Barak, und führe gefangen deine Gefangenen, Sohn Abinoams. Da zog hinab ein Überrest der Edlen und des Volkes. Der Herr zog zu mir herab unter den Helden. Von Ephraim zogen hinab, deren Stammsitz bei Amalek ist. Hinter dir her, Benjamin, unter deinen Völkern. Und Makir zog hinab, die Führer. Und von Sebulon, die den Feldherrnstab halten. Plötzlich sind Männer aktiv geworden. Das hat was ausgelöst. Und meine Fürstin Issachar waren mit Deborah. Das hat wirklich eine Kettenreaktion ausgelöst, weil diese Frau das so auf eine geistliche Art gemacht hat. Und Issachar, gleich Barak, er wurde seinen Füßen nach ins Tal gesandt. Aber dann gibt es noch Probleme, Leute. An den Bächen Rubens waren große Beschlüsse des Herzens. Warum bliebst du zwischen den Hürden, das Flöten bei den Herden zu hören? An den Bächen Rubens waren große Beratungen des Herzens. Die Rubeniter sind nicht gekommen. Wir wissen, Naphtali und Sebulon, die sind gegangen. Aber dann hat man das auch in Ruben, jenseits des Jordans, berichtet. Ja, und dort hat man überlegt, also wir müssen da müssen wir eine Beratung einberufen. Und die haben wirklich über die ganze Situation nachgedacht und beraten und nichts gemacht. Die blieben bei den Herden und haben dem Flöten zugehört. Eben, große Beratungen und nichts tun. Und Vers 17, Gilead ruhte jenseits des Jordan. Und Dan, warum weilte er auf Schiffen? Aser blieb am Gestade des Meeres und an seinen Buchten ruhte er. Sieht man diese Faulen, die sich für anderes interessieren, nur nicht das, was für den Herrn wichtig ist. Aber dann Vers 18, der Kontrast. Sebulon ist ein Volk, das seine Seele dem Tod preisgab. Und Naphtali auf den Höhen des Feldes. Also, nicht alle wurden aktiviert, aber viele wurden aktiviert durch das Beispiel von Deborah Und das macht eben Mut, in schwierigen Zeiten Frau zu sein und sich eben an einer geistlichen Frau wie Deborah zu orientieren und sich zu ermutigen zu lassen, um zu sehen, wo ist der richtige Weg, was ist die Aufgabe, die der Herr mir gibt und wo kann ich das umsetzen, um eine Mutter in Israel zu werden. Als ich 30 war, da habe ich viele Vorträge schon gehalten, schon seit vielen Jahren vorher. Aber ich habe mich nie irgendwie so aufgeführt, dass jemand sagen könnte, der ist so väterlich. Und zwar, weil mir das ganz schief reingekommen wäre. Mit 30 fühlte ich mich nicht väterlich. Und darum habe ich auch in meinen Vorträgen sehr wenig über mich selber erzählt. Und es ging mir um die Sache. Und mit zunehmendem Alter hat sich das etwas verändert und auch mehr verändert. Und ich habe mir gesagt, doch, jetzt kann ich schon gewisse Sachen reinbringen, auch persönlich mehr. Aber ich schaue schon drauf, nicht zu viel. Weil wir wollen ja bei der Sache bleiben. Aber eben, es verändert sich. Und ich habe das auch schon erlebt, wie ein 30-Jähriger, der hat sich aufgeführt, wie wenn er mein Vater wäre. Und das kam nicht gut an bei mir. Aber ich meine, sich dann überlegen, wie werde ich ein Vater in Israel? Ja, das geht nicht von einem Tag auf den anderen. Das ist eben ein Weg, eine Entwicklung. Und das ist so wichtig, es muss ein gesunder Weg sein, eine gesunde Entwicklung. Und das gilt eben für Brüder und es gilt auch für Schwestern. Und darum habe ich gesagt, sich zu überlegen, wie kann ich eine Mutter in Israel werden? Und für die das auch altersmäßig und von der Reife her passt, wie kann ich Mutter in Israel sein? Ja, so ist diese Geschichte doch voll Ermutigung, auch in schwierigen Zeiten den richtigen Weg mit dem Herrn zum Segen für Gottes Volk zu gehen. Und so möchte ich schließen mit Kapitel 5, Vers 31. Ganz am Schluss des Liedes heißt es, so mögen umkommen alle deine Feinde, Herr. Und jetzt kommt es. Aber die ihn lieben, seien wie die Sonne aufgeht in ihrer Kraft. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. So hat also Deborah nicht alleine, zusammen mit Barak. Und dann die vielen Fürsten, die plötzlich aktiv wurden, haben dafür gesorgt, dass das Volk Gottes wieder geistlich zur Ruhe kommen konnte.